SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Beethovens Fünfte gab es heute unter freiem Himmel in Berlin, gespielt von den Berliner Philharmonikern beim Staatsakt zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die AfD, die heute aus der Rechtsaußenfraktion im Europaparlament rausgeworfen wurde. Und Proteste bei ThyssenKrupp aus Sorge um Jobs in der Stahlsparte. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So beginnt Artikel 1 des Grundgesetzes. Dieser erste Satz der Verfassung entstand unter dem Eindruck der Schuld, die das nationalsozialistische Deutschland auf sich geladen hatte. Die Väter und die paar Mütter des Grundgesetzes wollten dieses Erbe also ganz besonders betonen und uns einen klaren Auftrag mitgeben. Heute vor 75 Jahren hat der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer das Grundgesetz verkündet. Zum Geburtstag gab es einen Staatsakt in Berlin mit rund 1100 Gästen und feierlicher Musik.
Ein Staatsakt allein ist schon was Besonderes. Nur der Bundespräsident kann einen anordnen und der Staatsakt zum Tag des Grundgesetzes ist erst der siebte in der Geschichte der Bundesrepublik. Eröffnet mit Beethovens Fünfter. Zwischen Reichstagsgebäude und Bundeskanzleramt scheint die Sonne auf die Bühne. Rote Teppiche liegen aus. Darauf die Stühle für die Gäste, die Reihen sind gefüllt. Nach der Musik lesen verschiedene Prominente den Artikel des Grundgesetzes vor, der ihnen persönlich am wichtigsten ist. Zum Beispiel Bettina Limberg, Präsidentin des Bundesgerichtshofs.
Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen.
Oder die Journalistin Dunja Hayali, die ganz bewusst vor dem Wort Rasse eine kleine Pause und eine entschuldigende Geste macht.
Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.
Der Liedermacher Wolf Biermann, der aus der DDR ausgebürgert wurde.
Die deutsche Staatsbürgerschaft darf nicht entzogen werden.
Und als letzte Margot Friedländer, Holocaust-Überlebende.
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Dann spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über 30 Minuten lang. Er beginnt seine Rede mit den Bedingungen, unter denen die Mütter und Väter des Grundgesetzes an der provisorischen Verfassung gearbeitet haben.
Die Frauen und Männer des Parlamentarischen Rates waren geprägt von Diktatur, Krieg und Völkermord. Und sie einte vor allen Dingen eine Erfahrung. Im Namen des Staates waren die schlimmsten Verbrechen begangen worden.
Er würdigt in seiner Rede, dass das Grundgesetz nie für die Ewigkeit geschaffen wurde und doch überdauert hat.
Meine Damen und Herren, ein Provisorium sollte es sein. Aber was für eins. 12.500 Worte. Bestechend klar, nüchtern oft, aber doch so elegant.
Von 1949 steckt Steinmeier den Bogen zu 1989, dem Mauerfall. Die friedliche Revolution, die Deutschland wieder zu einem Land gemacht hatte. Die Bürger, die damals in der ehemaligen DDR gegen das Regime aufgestanden sind, spricht er besonders an.
Ihnen und Ihrem Mut verdanken wir, dass unser seit Jahrzehnten geteiltes, zerrissenes Land wieder eins werden konnte, meine Damen und Herren. Wir feiern zusammen, meine Damen und Herren, weil wir zusammen gehören.
Und er beendet seine Rede damit, dass die Verantwortung für eine Demokratie alle angeht.
Die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten ein besseres Deutschland bauen. Ich finde, sie haben uns ein freiheitliches, ein demokratisches, ein gutes Deutschland hinterlassen. Deshalb bewahren wir das Erbe, das uns anvertraut ist. Tragen wir es weiter.
Nach der Rede des Bundespräsidenten gibt es mehr Musik. Gesang von Max Raabe, eine musikalische Zeitreise mit Katharina Thalbach, Andrea Schneider und Christoph Israel. Und natürlich zum Schluss
Es war feierlich heute in Berlin beim Staatsakt zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes. Und das ist auch richtig so, findet unser Hauptstadtkorrespondent Torben Ostermann. Aber ganz einverstanden war er mit der Veranstaltung am Ende doch nicht. Hier sein Kommentar.
Wir feiern also 75 Jahre Grundgesetz. 75 Jahre gibt es dieses grandiose Werk nun, in dem all das drinsteht, was uns als Gesellschaft ausmacht. Dieser Jahrestag ist ein Grund zum Feiern, keine Frage. Doch ich denke, das können wir besser. Da ist zum Beispiel der Staatsakt, der am Mittag im Schatten des Kanzleramts stattfand. Staatsakt. Das klingt groß und irgendwie wichtig. Am Ende saßen da Deutschlands führende Politiker und andere wichtige Menschen, hörten ein Orchester, das Beethoven spielte, und lauschten dem Bundespräsidenten, der über die Bedeutung des Grundgesetzes sprach. So weit, so gut. Doch bis auf die paar hundert geladenen Gäste dürfte kaum einer was davon mitbekommen haben. Weder von der Veranstaltung selbst, noch vom Jahrestag an sich. Man hätte dieses Event auch in einem Stadion veranstalten können, am besten abends, wenn Menschen am ehesten Zeit haben, sich sowas anzugucken. So ging es an den meisten vorbei. Man blieb unter sich, klatschte dem Bundespräsidenten nach seiner Rede zu und war sich wenig überraschend einig, das Grundgesetz ist wichtig. Ich halte die Art und Weise, wie wir mit diesem Tag in Deutschland umgehen, für verbesserungsbedürftig. Wäre dieser 23. Mai nicht genau der richtige Tag, um frei zu haben und zusammen zu feiern? Gründe genug haben wir doch. In Berlin wird auch in den kommenden Tagen an das Grundgesetz gedacht. Demokratiefest heißt das Ganze und findet im Berliner Regierungsviertel statt. Es gibt unter anderem Diskussionsveranstaltungen mit Politikern, Ausstellungen und einen Auftritt des Landespolizeiorchesters Brandenburg. Halleluja. Das ist alles okay, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das zum Beispiel jüngere Menschen anspricht. Zu akademisch, zu weit weg von der eigenen Lebensrealität. Wir müssen mit diesem Tag in Deutschland anders umgehen. Dass wir als Gesellschaft in der Lage sind, gemeinsam zu feiern, wissen wir spätestens seit dem Sommermärchen 2006. Nun ist das Grundgesetz vielleicht nicht so spannend wie das Halbfinalspiel bei einem Fußballturnier. Aber das Grundgesetz hätte es verdient, dass nicht nur eine kleine Gruppe im Regierungsviertel an seine Existenz erinnert, sondern wir alle. Der Bundespräsident hat in seiner Rede gesagt, auf uns kommt es an. Und ich finde, er hat recht. Natürlich ist viel Luft nach oben in der Gesellschaft, was den Umgang mit unserer Verfassung angeht. Aber es kommt auch auf die Politik an. Es muss doch das Ziel sein, auch die zu erreichen, die vielleicht schon länger nicht mehr erreicht werden. Die sich vergessen fühlen, die mit dem Grundgesetz nichts anfangen können oder vielleicht gar nicht so genau wissen, was das für ihr Leben bedeutet. Wenn wir also in 25 Jahren den 100. Geburtstag des Grundgesetzes feiern, dann wünsche ich mir Folgendes. Weniger zeremoniell, weniger staatstragende Reden und mehr echte Emotionen. Eine echte Leidenschaft für das Grundgesetz. Ein dünnes Buch, das uns ein Leben in Freiheit möglich macht. Paragraphen, die klipp und klar sicherstellen, dass wir alle die gleichen Rechte haben.
Die Meinung von Torben Ostermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Der Kanzler war schon letztes Wochenende hier. Gestern Abend dann der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Und heute hat Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang vorbeigeschaut. Auf ihrer Wahlkampftour vor den Europa- und Kommunalwahlen hat sie einen Abstecher nach Saarbrücken gemacht, um sich über die Folgen des Hochwassers zu informieren. Christian Leistenschneider.
Es gebe keine Ausreden mehr, sagte Lang in Saarbrücken-Fechingen. Im Saarland sehe man, wie schwierig es für Betroffene sei, die versuchen sich zu versichern, aber gar kein Angebot bekämen. Versicherer dürfen eine Elementarschadenversicherung ablehnen, wenn ihnen das Risiko zu hoch erscheint. Lang forderte zudem, den Katastrophenschutz finanziell und personell dauerhaft gut auszustatten. In Saarbrücken habe er gezeigt, was er leisten kann. Da die Wahrscheinlichkeit für solche Unwetter aber steige, müsse etwa die Ausstattung des THW auf die Höhe der Zeit gebracht werden. Bei allen Anpassungsmaßnahmen dürfe man aber nicht vergessen, auch beim Klimaschutz entschlossen voranzugehen, sagte Lang. Man müsse Verantwortung dafür übernehmen, die Situation nicht noch anzuheizen.
Ricarda Lang war in Saarbrücken gar nicht so weit von der Saar entfernt, wo das Wasser mittlerweile doch deutlich zurückgegangen ist. Trotzdem ist die Schifffahrt auf der Saar nach wie vor eingestellt. Denn durch das Hochwasser sind viel Sand und Schlamm aus Flüssen wie der Prims oder der Blies, aber auch vom Ufer der Saar in die Fahrrinne geflossen. Dazu behindern immer noch Treibgut und weggespülte Container die Sicherheit der Schifffahrt. Um die Saar für Schiffe möglichst schnell wieder sicher befahrbar zu machen, ist seit gestern ein sogenanntes Streckenboot des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Mosel-Saar-Lahn auf der Saar unterwegs. SR2-Reporter Uwe Jäger ist für uns auf Peilfahrt gegangen.
Die MS Völklingen ist auf Peilfahrt unterhalb der Schleuse Rehlingen-Siersburg. Schiffshörer Peter Wolfram steuert das über 30 Meter lange Streckenboot vorsichtig durch das brauntrübe Wasser der Saar. Seit über 20 Jahren ist er hier Schiffsführer. Durch das Hochwasser ist der Wasserstand noch immer hoch, die Strömung deutlich stärker als sonst. Neben seiner Erfahrung ist daher volle Konzentration gefordert.
Speziell hier im Unterwasser haben wir gestern das Staunen gelernt.
Am Grund des Streckenboots ist eine Sonde angebracht. Damit wird die Wassertiefe in der Fahrrinne gemessen. Die Sonde sendet ihre Daten an einen Rechner im Steuerhaus der MS Völklingen. Davor sitzt Peiloperator Andreas Galambos.
Für die Schifffahrt sieht es ganz schlecht aus. Wir sind im Bereich zwischen 2 Meter und weniger als 1 Meter Wassertiefe, die wir jetzt noch haben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall jetzt schauen, dass wir dann schnellstmöglich baggern und einen Korridor uns zurecht arbeiten, damit die Schifffahrt irgendwann in den nächsten 1, 2 Tagen, 4, 5 oder nächste Woche wieder ins Laufen kommt, sonst würde es für die Schifffahrt natürlich oder für die Dinger Hütte auch schlecht aussehen.
Durch das Hochwasser wurden aus der Blies, Brems und von den Ufern Schlamm, Sand, Geröll und Treibgut in die Saar gespült. Auch am Ufer sieht man jetzt, wo sich das Hochwasser wieder zurückgezogen hat, mit welcher Kraft es gewütet hat.
Das Wasser, das macht vor gar nichts halt. Da kommt natürlich auch viel Treibzeug mit, das alles auch mitsteuert, wenn irgendwo ein Schild da doch ein dicker Metallfuß hat. Das ist für das Wasser überhaupt kein Problem. Man sieht ja auch, die ganzen Schilder hier sind krumm zum Beispiel, wenn man hier mal links rausguckt. An manchen Schleusen sind ganze Ampelanlagen weggeknickt, in die Saar gefallen. Das sind natürlich alles Schäden, die wir jetzt begutachten müssen und schnellstmöglich auch reparieren müssen.
Manuel Ruppert und sein Team vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt sind daher seit vergangenem Freitag rund um die Uhr im Einsatz. Aktuell vor allem auf dem Streckenabschnitt bis zum Dillinger Hafen. Denn dort soll die Saar für Güterschiffe so schnell wie möglich wieder befahrbar sein.
Da die Mosel inzwischen, bei denen haben wir ein bisschen mehr Wasser, die konnten die Schifffahrt schon freigeben. Und diese Schifffahrt hier jetzt natürlich gerade speziell in der unteren Saar möchten die an den Dillinger Hafen, um ihre Ladung zu löschen. Und das Liegen eines Schiffes ist da doch mitunter mit hohen Kosten verbunden.
Und um die so gering wie möglich zu halten, telefoniert Manuel Ruppert unentwegt. Er versucht, weitere Schiffe aus Rheinland-Pfalz zur Unterstützung zu bekommen. Doch schon jetzt ist klar, bis mindestens Montag bleibt die Saar für den Schiffsverkehr gesperrt.
Es ist im Endeffekt alles abhängig von den Peilungen, die wir im Moment durchführen und was diese Peilergebnisse vor allen Dingen zeigen, wie viele Mengen wir haben. Wir sind jetzt schon am Schauen, dass wir alles, was an Gerätschaften ist, in Einsatz bekommen, damit wir schnellstmöglich wieder freigeben können. Aber eine Prognose in die Richtung abzugeben, ist wirklich eigentlich nicht möglich.
Unterwegs auf der Saar nach dem Hochwasser. 17.42 Uhr, jetzt weitere Meldungen des Tages von Denise Friemann.
Die junge Alternative Thüringen ist vom Verfassungsschutz des Bundeslandes als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden. Das hat die Behörde in Erfurt mitgeteilt. Demnach sind die von der Jugendorganisation vertretenen Positionen weder mit dem Grundgesetz noch der thüringischen Landesverfassung vereinbar. Die junge Alternative Thüringen ist die Nachwuchsorganisation der Thüringer AfD. Deren Landesverband wird vom Verfassungsschutz schon seit 2021 als rechtsextremistisch eingestuft. Der scheidende Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber hat den Bundesnachrichtendienst BND verklagt. Der Datenschutzbeauftragte erklärte, der BND verwehre Einsicht in Unterlagen, die für die Kontrolle des Nachrichtendienstes unbedingt notwendig seien. Eine Beschwerde wegen der verweigerten Akteneinsicht beim zuständigen Bundeskanzleramt wurde demnach nicht berücksichtigt. Der Datenschutzbeauftragte Kelber hat deshalb Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Kelber ist derzeit nur noch kommissarisch im Amt. In der vergangenen Woche hatte der Bundestag bereits die Juristin Specht-Riemenschneider zu seiner Nachfolgerin gewählt. Die Zahl der Abschiebungen steigt deutlich. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung, die sich auf eine Linken-Anfrage an die Bundesregierung beruft. Demnach mussten von Anfang Januar bis Ende März knapp 4.800 Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung Deutschland verlassen. Das war etwa ein Drittel mehr als vor einem Jahr. Aus den Zahlen geht auch hervor, dass rund 7.000 geplante Abschiebungen nicht erfolgen konnten, vor allem weil die Betroffenen nicht auffindbar waren. Die CDU-Landtagsfraktionen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wollen, dass beide Bundesländer im Kampf gegen den Ärztemangel enger zusammenarbeiten. In einem gemeinsamen Positionspapier schlagen die Christdemokraten vor, mindestens 100 zusätzliche Medizinstudienplätze in Homburg zu schaffen. Dort gäbe es mehr Möglichkeiten für eine Erweiterung als etwa in Mainz. Die Kosten sollen sich beide Bundesländer teilen. Die zusätzlichen Studienplätze wollen die Christdemokraten an Bewerber vergeben, die bereit sind, nach ihrem Studium mindestens 10 Jahre im Saarland oder in Rheinland-Pfalz zu arbeiten. Der Zoll hat den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz und im Saarland unbürokratische Hilfe zugesagt. Vorausgegangen war eine entsprechende Entscheidung des Bundesfinanzministeriums. Betroffene sollen sich mit ihrem Hauptzollamt in Verbindung setzen. Es seien unter anderem Stundungen von fälligen oder bis zum 30. September fällig werdenden Steuern möglich und der Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen bis zum Ende des Jahres. Zudem würden keine steuerlichen Nachteile bei einem Verlust von relevanten Unterlagen drohen.
Seit heute hat die AfD ein Problem mehr. Im Europaparlament hat sie ihre wichtigsten Partner verloren. Die Rechtsaußenfraktion I&D hat sie rausgeworfen. Nach dem Ärger über den AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah. Unter anderem hat er ja in einem Interview kürzlich die Taten der SS relativiert. Nun die Konsequenz. Paul Vorreiter.
Der Rauswurf tritt sofort in Kraft, teilte die italienische Partei Lega am Nachmittag mit, die Teil der Rechtsaußenfraktion Identität und Demokratie I&D ist. Am Vormittag hatte der Fraktionsvorsitzende Marco Zanni den Ausschluss der AfD-Abgeordneten beantragt. Medienberichten zufolge sollen unter den Delegationen aus 8 Ländern nur die österreichische FPÖ und Rechtsradikale aus Estland für den Verbleib der AfD gestimmt haben. Ein Großteil der AfD-Delegation hatte noch versucht, die Entscheidung abzuwenden und gefordert, nur den Spitzenkandidaten Maximilian Krah auszuschließen. Die I&D ist eine von 2 rechten Fraktionen im EU-Parlament. Ihr gehört auch der französische Rassemblement National an. Die Partei von Marine Le Pen hatte zuvor die Zusammenarbeit mit der AfD aufgekündigt, nachdem sich der AfD-Spitzenkandidat Krah verharmlosend über die SS geäußert hatte. Das Verhältnis der Parteien galt allerdings schon länger als zerrüttet, auch wegen der Spionage- und Bestechungsvorwürfe rund um die beiden AfD-Listenführer Krah und Petr Büstron. Die AfD-Bundespartei hatte nach dem Bruch mit den französischen Rechtsextremen ihrem Spitzenkandidaten Krah verboten, im Wahlkampf aufzutreten. Er kündigte an, auch den Bundesvorstand zu verlassen. Nach dem Rauswurf aus der Fraktion im Europaparlament muss die AfD-Delegation nun bis Mitte Juli mit weniger Geld rechnen. Weil die letzte Plenarsitzung vor der Europawahl bereits gelaufen ist, hat der Rauswurf keine Auswirkungen auf die Redezeit. Das Parlament wird erst wieder nach der Wahl tagen und dann können sich auch die Fraktionen wieder neu zusammensetzen.
Die USA wollen der Ukraine weitere Militärhilfe im Wert von ungefähr 250 Millionen Euro bereitstellen. Darunter unter anderem das Raketenwerfersystem HIMARS und Artilleriegeschosse. Das heißt es aus Kreisen der US-Regierung. Das Paket wäre das 4. für die Ukraine, seitdem der Kongress im April ein lange verzögertes Gesetz zur Ukraine-Hilfe verabschiedet hat. Die Situation an der Front hat allerdings auch heute wieder gezeigt, wie dringend mehr Material gebraucht wird. Andrea Bär.
Der russische Dauerbeschuss geht weiter auf Menschen und die zivile Infrastruktur in Kharkiv und in der umliegenden Region. Die ostukrainische Großstadt liegt nur rund 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Am späten Donnerstagvormittag ließ Moskau Kharkiv mit 9 Raketen angreifen. 3 weitere russische Raketen trafen das Dorf Ljubotin in der Region. Nach Angaben der Polizei Kharkiv wurden bei diesen erneuten russischen Angriffen mindestens 7 Menschen getötet und mehr als 1 Dutzend verletzt. Die meisten Toten und Verletzten gab es durch einen Raketeneinschlag in eine große Buchdruckerei in Kharkiv, in deren Produktionshalle anschließend ein Feuer ausbrach. Feuerwehr und der Katastrophendienst würden unter den Trümmern noch nach Verschütteten suchen, so Sinehubov. Er betonte, Russland habe ausschließlich zivile Infrastruktur und Zivilisten getroffen. Die ukrainische Eisenbahn teilte mit, im Gebiet Kharkiv seien bei Angriffen auf die Infrastruktur mehrere Mitarbeiter in Notunterkünften verletzt worden. Glücklicherweise habe es keine Toten gegeben, hieß es. Die Züge führen nach Plan. Russische Terroristen würden sich die Tatsache zunutze machen, dass die Ukraine zu wenig Flugabwehr habe. Das schrieb Präsident Volodymyr Zelensky in sozialen Netzwerken. Das sei nicht die Schwäche seines Landes, sondern die der Welt, die es noch immer nicht wagen würde, Terroristen so zu behandeln, wie sie es verdienen würden.
Die Stahlindustrie steht vor großen Herausforderungen, das merken wir hier im Saarland ja auch. Auch die Stahlsparte von ThyssenKrupp leidet seit Jahren unter gestiegenen Energiekosten und wachsender Konkurrenz. Und mit der Umstellung auf grünen Stahl wird der Energiekostenanteil noch deutlich steigen. Das hat der Chef heute vor der Belegschaft nochmal betont. Die hat ihn und den Aufsichtsrat heute mit lautstarken Protesten begrüßt. Jörg Marksteiner.
Für ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez war es kein leichter Auftritt vor der eigenen aufgebrachten Belegschaft. Direkt vor seinem Vorstandsgebäude in der öffentlich zugänglichen Firmenzentrale in Essen standen tausende Stahlarbeiter mit Plakaten und Trillerpfeifen und sie zeigten ihrem Chef, wie unzufrieden sie sind. Auf dem Boden vor der Hauptverwaltung hatten sie ein 20 Meter großes Stoppschild ausgelegt mit der Aufschrift »So nicht, Herr Lopez«. Und eine 60 Meter lange Plane forderte in riesigen Buchstaben »Zukunft statt Kündigung«. Doch eine Garantie für ihre zentrale Forderung hat ihnen der ThyssenKrupp-Chef heute nicht gegeben, als er sich den Demonstranten stellte. Mit ernster Miene, immer wieder wurde er von Zwischenrufen unterbrochen.
Und ja, ohne Einschnitte wird es nicht gehen. Wenn wir aber jetzt nichts tun, riskieren wir weitaus mehr. Deshalb müssen wir handeln.
Die Stahlsparte mit ihren 27.000 Mitarbeitern stehe vor großen Veränderungen. Damit meinte er den geplanten Einstieg eines Investors und den angekündigten, aber noch nicht näher bezifferten Stellenabbau.
Es soll auch weiterhin keine betriebsbedingten Kündigungen geben.
Als er sagte, natürlich werde die Sozialpartnerschaft dabei weitergelebt, gab es Rufe, die ihn als Lügner bezeichneten. Vielen Beschäftigten waren seine Aussagen offenbar zu wenig konkret. Die Stimmung war zwar nicht besonders aggressiv, aber viele Stahlarbeiter sind sauer und enttäuscht, weil sie das Gefühl haben, dass die Arbeitnehmervertreter bei ThyssenKrupp anders als in der Vergangenheit diesmal kaum eingebunden werden.
Wir wollen wissen, wo der Zug hingeht, ne? Keiner sagt uns was, wir stehen da einfach leer. Ne? Wir müssen hier hinkommen, das ist einfach so. Und ich bin 40 Jahre jetzt mittlerweile dabei und ich habe schon viel Scheiß mitgemacht, aber das ist hier schon echt die Spitze mittlerweile. Ja.
Dass der Umgangston, den Erbe im Moment pflegt, nicht die Kultur ist, die wir im Stahl so gewohnt sind.
Was den geplanten Einstieg des tschechischen Investors angeht, über den der Aufsichtsrat bis zum Abend berät, da sind sich die meisten Beschäftigten, Betriebsräte und Gewerkschafter einig. Sie haben grundsätzlich nichts dagegen, verlangen aber Details, Konzepte und Garantien für Standorte und Investitionen. Und sie wollen wissen, wie eine neue Gemeinschaftsfirma finanziell denn überhaupt ausgestattet ist. Jürgen Kerner, IG Metall-Vorstand und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei ThyssenKrupp, kritisierte, dass Firmenchef Lopez jetzt Druck mache, ohne dass diese wichtigen Dinge geklärt seien.
Wer hier sich hinstellt und sagt, er versteht die Sorgen der Menschen, dann frage ich mich, warum müssen wir heute entscheiden, dass wir 20% verkaufen, ohne dass wir wissen, wie die Zukunft beim Stahl aussieht, Kolleginnen und Kollegen? Damit spielt man mit den Ängsten der Menschen, Kolleginnen und Kollegen.
Das sei gerade keine gelebte Mitbestimmung, von der Firmenchef doch wenige Minuten zuvor noch gesprochen habe.
Wir wollen keinen Konflikt, aber eins ist auch klar. Wir werden nicht zustimmen, dass der Stahl verkauft wird und ihr in die Unsicherheit getrieben wird, Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen im Vorfeld zusagen.
Ohne verbindliche oder schriftliche Zusagen wollen die Arbeitnehmervertreter bei der Aufsichtsratssitzung einem Investoreneinstieg nicht zustimmen. Dieser soll, so will es das ThyssenKrupp-Management, erst 20 und später weitere 30% der Stahlsparte kaufen.
Der Traditionskonzern ThyssenKrupp fürchtet um seine Zukunft, ein Investor soll die Stahlwerke retten. Währenddessen melden auch andere deutsche Unternehmen weiterhin mittelprächtige Aussichten. Die regelmäßige Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer bei Unternehmen zeigt, die Konjunktur kommt nicht in Schwung, wie Anja Dobrodinsky berichtet.
Die Wirtschaft stagniert, ein Aufwärtstrend sei nicht erkennbar. So fasst die DEHK die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland zusammen. Nur noch 28% der Firmen bewerten ihre Lage als positiv. Das sind weniger als noch zu Beginn des Jahres. Bei 23% laufen die Geschäfte eher schlecht. Fragt man die Unternehmen nach ihren Erwartungen für die kommenden Monate, sind sie etwas zuversichtlicher als noch zu Jahresbeginn. Nur noch ein Viertel der Unternehmen erwartet, dass es schlechter wird. Insgesamt gibt es aber weiter mehr Pessimisten als Optimisten. Was die Wirtschaft normalerweise stabilisiert, ist der Export der Industrieunternehmen, erläutert die IHK-Konjunkturexperte Jupp Zensen.
In der Vergangenheit, die Industrie war tendenziell immer eine Branche, die überdurchschnittlich performt hat im Vergleich zur Gesamtwirtschaft bei Lage und Erwartungen. Und wir sehen eben jetzt, hier sind beide Kurven mittlerweile im negativen Bereich angelangt.
Das größte Problem für die Unternehmen sind nicht mehr die hohen Energie- und Rohstoffpreise, sondern die niedrige Nachfrage im Inland.
Das ist jetzt weniger ein Konsumthema, sondern es ist tatsächlich ein Thema, das überdurchschnittlich oft in der Industrie genannt wird. Und es ist auch ein Thema, das überdurchschnittlich oft auch im Baugewerbe genannt wird, mit Blick eben auf den Wohnungsbau beispielsweise.
Die niedrige Inlandsnachfrage liegt also nicht an den Verbrauchern, die weniger einkaufen, sondern vor allem an Kunden der Industrie und der Bauwirtschaft, die weniger Aufträge erteilen und sie zum Teil sogar stornieren. Denn wer pessimistisch ist, investiert natürlich auch nicht. Nur ein Viertel der Unternehmen plant mehr Investitionen. Die IHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wandsleben erläutert, wo investiert wird.
Also es geht leider nicht um Kapazitätserweiterung. Es geht weniger als schon mal früher um Innovation, sondern es geht um Ersatz. Also man hält den Status quo.
Jedes dritte Unternehmen will seine Investitionen sogar kürzen. Es gibt aber auch Branchen, in denen es gut läuft, zum Beispiel im Tourismus oder bei den Messeveranstaltern. Dort gibt es Nachholbedarf. Und auch im Baubereich gibt es einen Zweig mit guter Geschäftslage, den Tiefbau, erklärt DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen.
Dort haben wir die Infrastrukturprojekte, die wir brauchen im Bereich insbesondere der Energieinfrastruktur. Da kommen die Aufträge rein, die sind gigantisch hoch und das sorgt dort in dieser Branche wieder für bessere Lage und auch Erwartung.
Die DIHK wünscht sich auch in anderen Bereichen wie dem Breitbandausbau mehr solcher staatlichen Investitionsprojekte, denn die bringen den Unternehmen Aufträge. Für das laufende Jahr erwartet der Unternehmensverband bestenfalls eine Stagnation beim Wirtschaftswachstum und keine Trendwende.
Der EU-Grenzschutzagentur Frontex droht ein neuer Skandal. Nach Recherchen von NDR und WDR hat die EU-Behörde ein internes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Frontex-Einsatzkräfte sollen Anfang des Jahres in unmittelbarer Nähe gewesen sein, als griechische Grenzschützer Geflüchtete auf dem Mittelmeer illegal zurückgedrängt haben sollen. Und das, obwohl die sich offenbar in einer Notlage befunden haben. Stefanie Dott mit Einzelheiten.
Die Sonne geht gerade auf, als am 19. Februar ein Mann auf einem schwarzen Schlauchboot seine Handykamera einschaltet. Im Vordergrund rund 30 Menschen an Bord, dicht aneinander gekauert, darunter viele Kinder und Babys. So ist es auf dem Video zu sehen, das NDR und WDR vorliegt. Vor den angsterfüllten Menschen tauchen zwei Boote auf. Ein kleines Schlauchboot und ein leuchtend blau-weißes Schiff mit der deutlich erkennbaren Aufschrift 524. Eine Analyse von NDR, WDR und der Rechercheagentur Forensis zeigt, bei dem großen Schiff handelt es sich um die Baltic, ein Boot der Grenzschutzagentur Frontex, bezahlt von der EU. Die Videoaufnahmen und Standortdaten zeigen, die Migranten befanden sich zu diesem Zeitpunkt offenbar in griechischen Gewässern.
Wir waren nur noch 15 Minuten vom griechischen Festland entfernt. Wir waren in einem sehr kleinen Boot, mitten auf dem Meer. Die Wellen waren stark, es war hart und schwierig.
Nuri, der eigentlich anders heißt, wurde in Afghanistan geboren. Er hat große Angst vor der Abschiebung. An jenem Tag war er mit seiner Frau und seinen drei Kindern auf dem schwarzen Schlauchboot. Wir konnten ihn in der Türkei ausfindig machen. Frontex muss in Fällen wie diesem einem klaren Protokoll folgen. Die EU-Grenzschützer müssen demnach die vor Ort zuständige Küstenwache rufen, in diesem Fall die griechische. Nuri sagt, dass diese kam, doch Hilfe bekamen er und die anderen Migranten demnach nicht. Er zeigt uns ein weiteres Video, das ihn selbst auf dem Boot zeigt. Er spricht in die Kamera.
Die griechische Polizei hat uns aufs Meer zurückgebracht. Den Frauen und Kindern geht es sehr schlecht.
Sie bekamen nach seinen Angaben auch nicht die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen. Das wäre wohl ihr Recht gewesen. Später wird das Boot in türkischen Hoheitsgewässern von der dort zuständigen Küstenwache gerettet. Laut Nuri wurde die Gruppe gewaltvoll auf offenem Meer hinter die EU-Grenze zurückgedrängt. Ein illegaler sogenannter Pushback, ein schwerer Vorwurf.
Ich bin dafür verantwortlich, dass meine Leute nicht an Pushbacks beteiligt sind. Das ist völlig klar.
Sagte Hans Leitens, als er Anfang letzten Jahres als neuer Frontex-Direktor präsentiert wird. Für ihn kommen die neuen Vorwürfe zur Unzeit, denn die skandalgeplagte Behörde arbeitet derzeit eigentlich an einem Imagewandel. NDR und WDR-Reporter besuchen Leitens im April in der Frontex-Zentrale in Warschau und zeigen ihm die Videos.
If we are there,
Wenn wir in der Nähe waren, dann sind wir in gewisser Weise involviert oder beteiligt, auch ohne konkret etwas zu tun. Denn dann ist auch die Frage, ob wir etwas hätten verhindern können. Wir haben eine Verantwortung, auch wenn wir nicht selbst die Haupttäter sind. Wir sind eine moderne Agentur und wir halten europäische Werte hoch, europäisches Recht.
Leitens erklärt, Frontex kenne die Fälle und habe interne Untersuchungen eingeleitet. Sie sind noch nicht abgeschlossen. Die griechische Küstenwache wiederum weist alle Pushback-Vorwürfe zurück. Bei Fluchtversuchen über das Mittelmeer kamen allein im vergangenen Jahr nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks etwa 4000 Menschen ums Leben.
Zum Wetter. Der Tag morgen geht stark bewölkt los, aber je später am Tag, desto wahrscheinlicher ist, dass die Sonne auch mal rauskommt. Allerdings sind auch Schauer und Gewitter zwischendurch wieder möglich. Die Höchsttemperaturen 16 Grad in Freisen und 19 Grad in Perl. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Ich bin Katrin Aue. Schönen Abend. Tschüss.